Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, seid gegrüßt. Ich würde gerne mit euch heute über nachdenken, über Lukas 10. Dort sendet Jesus Jünger aus. Das Praktische ist, dass Lukas 9 direkt davor steht. Also es ist in dem Zusammenhang immer so. Und in Lukas 9 erzählt Jesus von der Ernsthaftigkeit seines eigenen Leidens. Er kündigt sein Leiden an. Er kündigt an, und die Jünger denken, huch, was ist denn jetzt los? Der Ton wird aber problematisch. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und am Ende von Kapitel 9 sagt er dann, naja, lass die Toten noch ihre Toten begraben. Meine Nachfolge ist wichtig. Wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht gemacht für das Reich Gottes. Es ist ernst. Das ganze Kapitel ist richtig ernst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn jemand mit einem ernsten Anspruch auf euch rauf zukommt, dann habe ich im Lauf meines Lebens so eine Haltung entwickelt, ja, immer mal locker, immer mal, ne? Mal gucken. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wie irritiert müssen die Jünger dann gewesen sein, als plötzlich Jesus in Kapitel 10, Vers 1 lesen wir, danach setzte der Herr 72 andere ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Stellt euch vor, ihr seid in der Situation, der Rabbi erzählt wieder wichtige Sachen, ihr denkt, ja, komm, warten wir mal ab. Und plötzlich sagt er so, Action, wie Action. Wir dachten, wir hören so ein bisschen zu und wärmen uns an dem Feuer der Möglichkeit, dass Nachfolge ernst wäre. Das ist doch so schön. Und Jesus sagt, nee, ich wollte nicht, dass ihr euch wärmt, ich wollte, dass ihr anfangt. Ach so, oh, das ist ja interessant. Muss ich drüber nachdenken, hätten wir wahrscheinlich gesagt. Wenn wir jetzt gleich den Text Stück für Stück durchgehen, dann müssen wir etwas tun, denn Jesus sagt diese Sachen ja nicht zu uns. Die stehen zwar in der Bibel, aber er sagt sie ja nicht direkt zu uns. Dazu eine kleine Übung. Ich habe nämlich mal gehört von einem jungen Mann, und die predigenden Geschwister, die kennen das schon, der junge Mann wollte gerne wissen, was Gottes Wille ist. In der Regel fragt man das kurz vor der Berufswahl oder noch viel häufiger, wenn man jung ist, ob das Mädchen denn wirklich für einen bestimmt ist. Ne, dann will man den Willen Gottes rauskriegen und das Mädchen natürlich davon überzeugen, dass man selber weiß, dass der Wille Gottes ist, dass die ja dem Willen Gottes nicht ungehorsam sein will, gelle? Also dieser Mann will in irgendeiner Situation den Willen Gottes erfragen und er praktiziert die Kulturtechnik des Bibelstechens. So. Und er kommt auf Matthäus 27, Vers 5. Und Judas warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und erhängte sich. Und das ist ja das Spannende. Wir fragen nach Gottes Willen. Wir legen fest, wie Gott bitte antworten soll. Und wenn uns das nicht passt, was Gott jetzt angeblich geantwortet hat, dann entscheiden wir, dass das ja nicht Gottes Wille sein kann. Das gilt nicht nur für dieses Beispiel, sondern für immer. Also sagt der junge Mann, ja, das war ja ein Witz, das kann ja nicht sein, blättert wieder, wird ein bisschen unruhig, ne, weil er denkt, er kommt auf Lukas 10, Vers 37, Jesus spricht, so geh hin und tue desgleichen. Jetzt beginnt es nicht mehr lustig zu werden, er denkt, ah, das ist so komisch jetzt an der Stelle, das ist so unangenehm. Er sagt jetzt, aber jetzt mal ganz im Ernst, lieber Herr, das war jetzt witzig, so, aber jetzt hören wir mal auf mit der Sache. Dann sucht er schon aus, wo er sticht. Ne? Das ist wieder schon. Ach, Johannes 13, Vers 27. Was du tust, das tue bald. Ihr merkt also, wenn Bibelverse aus dem Zusammenhang gerissen werden und wenn sie ohne Nachdenken übertragen werden auf unsere Situation, dann kommen wir da zu keinem grünen Zweig. Das bringt nichts. So könntet ihr auch bei der Aufforderung, euch da einzutragen, sagen, Moment, in Borken hat kein Bach Kidron, in dem wir den Müll werfen können. Wir können dieser Aufforderung nicht nachkommen. Das ist natürlich Unsinn. Wir wollen diesen Text durchgehen und wir wollen schauen, was gilt vermutlich für uns und welche Dinge können wir so nicht übertragen. Das müssen wir beim Bibellesen immer tun. Danach setzte der Herr 72 andere ein, er hat in Kapitel 9 schon mal 12 eingesetzt, und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Er sendet 72 aus. Wir sehen in den anderen Evangelien manchmal die Zahl 70. Das wäre schon wieder jetzt ein Anlass, total die Krise zu kriegen. Ha, das Wort Gottes, 70 oder 72, wir wissen es schlichtweg nicht. Vielleicht waren es 70 und vielleicht wollte Jesus damit, so sagen manche Ausleger, andeuten, in jedes der damals angeblich bekannten Völker, angeblich 70, sollte jemand gesandt werden, das ist eine symbolische Zahl. Oder es waren 72, dann könnte man sagen, ja, 6 mal 12, wie die 12 Stämme Israels, wer weiß. Ich befürchte, es waren einfach 72 oder 70. Was aber für uns interessant ist eben, Jesus sendet Jünger aus, wie viel auch immer, zu zweit, im Team. Das ist ein biblisches Prinzip, dass Menschen in der Gemeinschaft ausgesandt werden. Im Reich Gottes ist Einzelkämpfertum eine Ausnahme. Ich habe letzten Sonntag einen Begriff kennengelernt, das kannte ich gar nicht, Fallschirmspringer-Missionare. Das war wohl in den 50er Jahren mal so üblich, dass einzelne Missionare wie Fallschirmspringer einfach abgelassen wurden über irgendein Missionsfeld. Die sind dann aufgeschlagen, haben ihren mentalen Fallschirm eingepackt und haben dann eine Gemeinde gegründet. Und nach 2, 3 Jahren sind sie abgeholt worden und dann gab es eine Gemeinde. Oder auch nicht. Sowas ist eigentlich unüblich. Wenn Menschen im Kontext von Gemeinde so unabhängig arbeiten, dass sie unvernetzt sind, unbegleitet, unkorrigiert, ungetröstet, wenn die so vor sich hinwursteln, dann ist immer Vorsicht geboten. Hier bahnt sich eine Krise an. Früher oder später kommt es hier zur Krise. Im schlimmsten Fall wächst in dem Fall ein Verführer der Gemeinde Jesu heran. Nicht aus bösem, mit böser Absicht, aber einfach, weil die Leute ungetröstet, unbegleitet, unkorrigiert sind und auf komische Ideen kommen und dabei vielleicht sogar sehr anziehend wirken. Jesus sendet diese Jünger also zu zweit aus. Natürlich ist es toll, wenn man alleine arbeitet, dann weiß man, was gut läuft und was nicht gut läuft, aber ich weiß nicht, wie eure Lebenserfahrung ist. Ich war eigentlich immer ein Verächter von Teamarbeit, aber mittlerweile habe ich das erfahren, wie hilfreich das sein kann, jemandem was zu zeigen. Guck mal, so weit bin ich, guck mal drauf, wie sieht's aus, wie denkst du darüber? Man muss natürlich bereit sein, das auch anzuhören. Ne? Das ist manchmal nicht schön. Aber ganz, ganz wichtig, Gemeinschaft findet statt zusammen. Jesus sendet sie in Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Jesus will irgendwo hingehen und sendet vorher seine Jünger aus. Die Jünger sind Boten. Es gab früher mal eine Zeitschrift, ich weiß nicht, ob sie noch gibt, Herold seines Kommens. Kennt ihr die noch? Ich weiß, gibt's noch? Ja, Herold seines Kommens. Wir sind Herolde seines Kommens. Wir kündigen die Gegenwart Jesu an. Ich glaube, wir kennen den Gedanken, dass überall, wo wir hinkommen, Gott schon ist. Das ist ein vertrauter Gedanke. In welche Situation ich auch komme, Gott ist schon da, mit welchen Menschen ich rede. Ich kann davon ausgehen, dass es nicht das erste Mal ist, dass er davon hört. Aber jetzt schaut doch mal, was der andere Gedanke mit euch anfängt, auslöst. Da, wo du hinkommst, will der Herr kommen. Wir helfen, den Boden zu bereiten. Wir pflügen. Wir streuen aus, ihr seid Vorhut für den Herrn. In Jesaja 40 heißt es, es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Herrn. Wir sind die, die den Weg bereiten. Mensch, hoffentlich sind wir nicht die, die den Weg buckelig machen oder, ne? Wäre ja blöd, dass irgendjemand sagt, hätten wir mal den Bauer nicht geschickt, ne? Also das bin ich. Ja, manchmal hinterlassen wir auch Hügel, aber der Auftrag ist anders. Wir gehören nicht zu den 72. Streng genommen hat uns Jesus nicht ausgesandt, auf diese Art und Weise. Wir sind nicht in jüdische Orte gesandt. Manche Anweisungen sind nur für die historische Situation gedacht. Aber wir haben alle, Matthäus 28, geht hin in alle Welt, den Auftrag, Menschen das Reich Gottes zu verkündigen. Jemand hat mal gesagt, wir sind berufen, jedem Menschen zu jeder Zeit die gute Botschaft vom Reich Gottes, von der Liebe zu verkündigen, notfalls auch mit Worten. Notfalls auch mit Worten. Nachdem Jesus sie ausgesandt hat, spricht er zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Die Jünger schlucken und sagen, der meint das ernst. Ja, die Arbeiter sind wenige und wir sollen den Herrn bitten, dass er Arbeiter sendet. Das ist insofern immer gefährlich, wenn man das bittet, weil man ja die Gebetserhörung selber ist zum Teil. Ne? Wenn ich das bete, muss ich ja damit rechnen, dass ich selber gehen muss. Dieses Motiv war im Judentum vertraut. Nur man solle Gott nicht bitten um Arbeiter in der Ernte fürs Evangelium, sondern man hatte gebetet im Judentum, schicke mehr Lehrer der Tora. Schicke mehr Menschen, die unterweisen können in dem Willen Gottes. Jetzt aber hier wird gemeint, in der Ernte, werden Menschen gesammelt werden, die mit der Botschaft vom Reich Gottes, mit der Liebe Gottes konfrontiert worden sind. Und die Jünger sollen helfen, dass diese Menschen gesammelt werden. Menschen, bei denen die Frucht des Glaubens, also Vertrauen, gewachsen ist. Das ist ihr Auftrag. Ja, und die Information, dass Jesus die Jünger wie Schafe, wie Lämmer unter die Wölfe schickt, ist nicht sehr ermutigend. Gab es damals aber auch. Das hat das Judentum auch gesagt, dass ganz Israel unter die Menschen gesandt ist, wie Lämmer in eine lebensfeindliche, in dem Fall heidnische Umwelt. Achtung, die Sendung ist ernst, ihr seid zu wenig angesichts der großen Ernte, Eile ist geboten, gebt Gas. Das sagt Jesus in dieser konkreten Situation. Vers 4, tragt kein Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe, grüßt niemanden auf der Straße. Die Jünger sollen sich konzentrieren. Konzentrieren heißt ja kon, also zusammen, Zentrum, also etwas ins Zentrum bringen. Nehmt Zeug weg, macht die Peripherie weg, konzentriert euch, macht den Kreis kleiner. Was ist wirklich wichtig an der Stelle? Sie sollen in dem Fall vollkommen abhängig sein, kein Geld, keine Tasche dabei haben, um Nahrung oder Kleidung mitzunehmen, niemanden grüßen. Niemanden grüßen? Das ist umstritten, ne? Da weiß man nicht so richtig, wenn da einer vorbeikommt und der sagt, moin, man sagt, das ist ja auch blöd, ne? So, aber sagen wir, ein echter, antiker, jüdischer Gruß nach der damaligen Sitte, wo man anfängt zu sagen, gegrüßet seist du und dann kommt noch dies und das und so und dann muss man natürlich ein bisschen Smalltalk machen und sagen, ja, wer bist du denn? Ach, ich bin der Sohn von Amitai und du bist der, ach so, ach ja, was machen denn die Kinder? Ach so, der studiert jetzt, ah, ist ja interessant und so, willst du einen Tee? Ach ja, eigentlich nicht, muss eigentlich das Reich Gottes verkündigen, aber ach ja, einen Tag hätte ich Zeit, ne? Und dann muss man da übernachten. Also sowas, diese antike, orientalische Form der Höflichkeit, die ist vielleicht damit gemeint, dass Jesus sagt, konzentrier dich bitte. Ja? Du kannst einen Friedensgruß entsenden, ja, aber dann weiter. Jesus sagt, es ist ernst an der Stelle. Was lenkt uns ab? Das taucht im Text jetzt überhaupt nicht auf. Aber trotzdem, die Jünger sollen sich konzentrieren. Wir vermutlich auch. Was sind Dinge, die uns ablenken? Das ist keine Frage, die ihr eben mal beantworten könnt, das weiß ich. Aber so eine Frage muss ich auch nicht stellen. Ne? Nehmt die Frage mit. Was lenkt mich ab? Welche Dinge können eigentlich, wenn ich mir das mal ernst eingestehe, in meinem Leben gar keinen Raum mehr haben? Ich muss doch nicht ständig immer mehr machen an Aktivitäten. Stoffwechsel treiben ist ja auch schon anstrengend genug, ne? Und Jesus nachfolgen. und Menschen trösten. Ein Blick, was darf weg? Auf was konzentriere ich mich? Das kann so befreiend sein. Was darf kein Recht mehr in meinem Leben haben und mich ständig anschreien? Mach mich. Erledige mich. Jesus schildert jetzt Situationen, einmal in einem Haus und in einer Stadt, was geschehen soll, wenn man dort jetzt Menschen trifft. Wenn ihr, Vers 5, in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Hause. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Also doch grüßen. Naja, aber auf eine ganz besondere Art und Weise. Ein schöner Gruß, ein heiliger Gruß. Bevor etwas anderes geschieht, wird jedem Haus, also jeder Hausgemeinschaft, auf die man trifft, der Friede Gottes zugesprochen. Er wird gespendet, sagt man so manchmal in alter Sprache. Ne? Er wird ausgeteilt. Shalama Baita, so hieß das damals vermutlich. Shalama, Shalom, Shalam, das ist Aramäisch. Und Jesus hat ja nicht Hebräisch gesprochen in der Alltagssprache, sondern Aramäisch. Damalig sehr weit verbreitete Sprache mit dem Hebräischen verwandt. Heute würden wir sagen Shalom auf Hebräisch. Das ist uns vom Wortklang her vertrauter. Einem Menschen Shalom zu wünschen, zuzusprechen, ist mehr als einfach nur sagen, ja, ich wünsche dir Frieden. Also ich wünsche dir deinen Zustand, in dem kein Krieg herrscht. Shalom ist nicht die Abwesenheit nur von Krieg, Terror, Stress und Disharmonie, sondern Shalom ist im Letzten die Erfüllung der Absichten Gottes mit dieser Welt. Wenn das, was Gott mit dieser Welt ursprünglich vorhatte, da ist, einrastet, wenn die ganze Welt, das ganze Dasein zur Vollendung kommt, das ist Shalom. Die Vollendung aller relevanten Wünsche, die Erfüllung aller Hoffnung der Menschen. Shalom bedeutet Versöhnung und Heil in der Beziehung zu Gott. Versöhnung und Heil in der Beziehung zu Gott. Shalom heißt aber auch Versöhnung und Heil in der Beziehung zu meinen Mitmenschen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Zustand jenseits von Zeit und Raum, in dem die Beziehung zu allen Mitmenschen heil ist, wo man jedem das Leben gönnt. Shalom meint die Versöhnung und Heil in der Beziehung zur Schöpfung, zu den Tieren. Das ist unvorstellbar. Eine Art von Leben, die nicht darauf angewiesen ist, andere Lebewesen, und sei es Pflanzen, aufzuessen und kaputt zu stoffwechseln. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Ne? Und nicht zuletzt, vielleicht können sich das manche von euch am allerwenigsten vorstellen, Heil und Versöhnung in der Beziehung zu sich selbst. Endlich ein absolutes, von Gott gestiftetes Ja auch zu sich selbst zu haben, ohne jede Anklage. Boah, das meint Shalom. Deswegen ist das so ein gewaltiger Gruß. Das ist nicht so Schalömchen, ne? So, sondern das ist etwas Gewaltiges, Shalom zu sagen. Wie schade, dass wir das nicht mehr pflegen. Shalom Alechem, sagt man ja, ne? Shalom Alechem, könnt ihr das auch sagen? Shalom Alechem. Shalom Alechem. Das heißt, Friede sei mit dir oder Friede sei mit euch. Hat sich irgendwie die Pluralform eingebürgert. Shalom Alechem. Ich komme gleich darauf. Jetzt könnte man ja sagen, ja, wir sind in dem Maße geistlich, in dem wir ständig Shalom Alechem sagen. Brocken, die sagen immer Shalom Alechem. Und die Mitbürger hier sagen, die sind die, die immer Shalom Alechem sagen. Ne? Ah, ne? Es gibt ja auch so Brüder und Geschwister, die ständig so judaisieren. Ne? Aber naja, es ist ein schöner Gruß und man sollte ihn aber trotzdem dosiert einsetzen. Wir sollen ja auch nicht dumm sein, wir kommen gleich nochmal drauf zu. Die Jünger sollen darauf achten, wes Geistes Kind dort wohnt in dem Haus. Auf diesem werde der Friede Gottes dann ruhen. Und wenn nicht, dann kehrt der Friede Gottes zurück. Das ist geheimnisvoll. Da kann man wunderbar irgendwelche Sonderlehren draus gestalten. Wahrscheinlich könnte man da eine christliche Sekte drum gründen, um das, was das bedeutet. Der Friede kehrt zurück. Das klingt ja so quasi magisch, ne? Ich kann das nicht auslegen. Was ich aber sagen kann, der Friede Gottes drängt sich nicht auf. Wenn du einem Menschen sagst, dass er geliebt ist von Gott, dann ist das keine Nachricht, die man wie so ein Stück Gut einfach abwirft. Bong, hast jetzt da, mach damit was. Sondern der Friede Gottes, damit er wirksam ist, muss empfangen werden. Er drängt sich nicht auf. In demselben Haus aber bleibt, sagt Jesus, esst, trinkt, was man euch gibt, denn ein Arbeiter ist seines Lohns wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Bleibt einfach dort. In dieser historischen Situation, sagt Jesus das, bleibt dort. Achtet jetzt nicht aufs Letzte, auf die jüdischen Kaschrut, auf die Reinigungsvorschriften, milchig, fleischig, wobei sich das zum Teil auch später so entwickelt hat. Esst einfach, bleibt auf die Aufgabe fokussiert. Ihr sollt auch nicht durch andere Häuser ziehen, Neid erwecken, die andere neidisch machen. Ja, bei mir ist ein Bote von Rabbi Jeschua. Hast du auch einen Boten von Rabbi Jeschua? Ach, du hast keinen Boten von Rabbi Jeschua zur Herberge? Aha. Ne? Man soll nicht für Unfrieden sorgen, indem man woanders essen geht. Ne? Irgendwann heißt es, die Uschi kocht viel besser. Das ist unsinnig. Man soll sich konzentrieren auf das, was wichtig ist. Für eine Stadt gelten folgende Regeln. Wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken, die dort sind. Und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Denn Jesus kommt ja zu ihnen. Die Friedensboten verkündigen, dass die Königsherrschaft Gottes nahe ist, dass Jesus kommt. Dass Jesus kommt, in dessen Person und in dessen Taten das Reich Gottes anbricht. Sie verkündigen nicht nur mit dem Mund, so wie ich das eben gesagt habe, notfalls auch mit Worten, sondern in der Tat, im Trost, in der Begleitung, in der praktischen Hilfe, in dem Fall sie heilen, dass Gott nahe ist. Wenn ihr aber, in Vers 10 sagt Jesus, in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht, auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an unsere Füße geheftet hat, schütteln wir ab auf euch. Doch das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das ist ernst. Die Botschaft vom Reich Gottes abzulehnen, den Frieden, den Schalom Gottes zurückzuweisen, die Versöhnung mit Gott abzuweisen, ist kein Kavaliersdelikt. Das ist kein Kinkerlitzchen, keine Kleinigkeit. Die Boten machen mit dem Schütteln ihrer Kleidung deutlich, wir haben unseren Job getan. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen euch von der Liebe Gottes erzählt. Wir haben nichts mehr hier zu tun. Sogar den Staub eurer Straßen lassen wir hinter uns. In der damaligen Zeit haben wohl sehr fromme, konservative Juden darauf geachtet, wenn es sich nicht vermeiden ließ, durch heidnisches Gebiet, also östlich von Galiläa, reisen mussten, dass sie in dem Moment, in dem sie wieder jüdisches Gebiet betreten, auch den Staub des Heidentums von sich streichen, mindestens als symbolische Geste. Und das sollen die Jünger jetzt hier in anderer Form tun. Wir haben keine Gemeinschaft mehr mit euch. Das soll hier zum Ausdruck gebracht werden. Wir leben nicht in solch einer Situation. Wenn du einem Arbeitskollegen etwas von Jesus gesagt hast, musst du nicht in der Kantine plötzlich auf den Tisch steigen und die Kleidung abschütteln und sagen, ich habe Gustav Mesenstiege oder sowas von Jesus erzählt, ich bin raus. Ja? Das ist unangebracht. Das würdest du natürlich auch so nicht tun. Aber innerlich tut man das manchmal. Dass wir den Auftrag haben, die Verkündigung des Evangeliums einem Menschen gegenüber einzustellen, zu sagen, dem sage ich nichts mehr, das ist eine Ausnahmesituation. Das wird sehr selten geschehen. Wir können davon ausgehen, solange wir leben, bleiben wir, wie Paulus sagt, Schuldner. Schuldner des Evangeliums. Wir schulden jedem Menschen das Evangelium. Jesus sagt, es wird Sodom erträglicher gehen an jenem Tage als dieser Stadt. Es ist eine ganz ernste Botschaft. Und jetzt gibt es Geschwister, die vielleicht sagen, ach, Sodom und Gomorra, die beiden Städte, die vernichtet worden sind, denen wird es im letzten Gericht, am jüngsten Tage, erträglicher gehen? Ach, das ist interessant. Wie erträglich denn? Wie kann man das denn jetzt messen? Wir bräuchten ein Erträglichometer, mit dem wir Zustände vergleichen können. Wir müssen da Schmerz, Unlust mit hineindenken. Wir müssten anhand von Kriterien wie Unlust, Schmerz, Trauer ein Ranking feststellen. Und man merkt, das ist ja total krank. Bleib mal auf dem Teppich. Wir sind nicht berufen, auch denkerisch nicht, zu überlegen, wie Sodom, Gomorra, Emstetten oder Borken ergeht. Das ist Unsinn. Deutlich wird, Jesus will uns deutlich machen, das Geschenk des nahenden Gottesreiches abzulehnen, den Herrn Jesus, eine versöhnte Beziehung abzulehnen, hat ernsteste Konsequenzen. Wir müssen uns da nicht vertiefen in irgendwelche Spekulationen. Das heißt aber auch für dich, du hast eine besondere Würde. Nicht nur, wenn du redest, sondern wenn du handelst, wenn du tröstest, begleitest. Diese Begegnungen können für Menschen eine kritische Begegnung sein. Kritisch heißt nicht negativ, sondern entscheidend. Die Begegnung mit dir kann für einen Menschen eine entscheidende Bedeutung haben. Wie du redest, wie du den Menschen begegnest, ist nicht unwichtig, unerheblich, sondern es hat seine eigene Würde. Du bist ein Bote. Du bist Friedensbotin des nahenden Gottesreiches. Gott zählt auf dich. Und das ist schön. Das soll dich ermutigen und dir Freude machen. Ich begegne manchmal Geschwistern, die scheinen eher Lust an der Konfrontation zu haben, wenn sie Menschen von Jesus erzählen. Die haben Lust an der Auseinandersetzung. Ja, das gebe ich zu. Sie bekennen Jesus in allen denkbaren und undenkbaren Situationen. Und manchmal bin ich dann vielleicht auch zu vorsichtig oder bin ich eigentlich, ja. Also, das ist schon toll, wenn es gibt ja so evangelistische Haudegen, ne? So, boah, raus damit. Verkündigen Jesus in allen empfänglichen und absolut verhärteten Begegnungen, in allen möglichen und unmöglichen Momenten. Ich ertappe mich aber dabei, dass ich manchmal denke, ich glaube, die haben richtig Lust daran, abgelehnt zu werden. Die haben auf eine besondere Art Lust an dem Widerstand. Und dann ist ganz schnell auf den Teufel hingewiesen. Ja, ja, und der Feind hat dann gewehrt, dass ich dem weiter das... Ich würde sagen, na ja, ne? Oder es wird dann gesagt, ja, der Boden ist hart fürs Evangelium in Borken. Ne? Ganz harter Boden fürs Evangelium. Da machst du nichts. Da denke ich manchmal, Leute, ja, das mag ja sein. Aber nie fällt das Wort von der mangelnden eigenen Sensibilität. Nie sagt jemand, ja, da war ich vielleicht auch ziemlich plump. Nie höre ich, ja, ich habe das auch nicht verstanden, was der gesagt hat. Die Argumente waren mir total unbekannt. Oder, ja, ich fand den auch doof. Also richtig Liebe hatte ich für die Menschen eigentlich nicht. Ich wollte nur das Evangelium abladen und dann gehen. Also, Jesus hat uns berufen, klug wie die Schlangen und ohne Arglist wie die Tauben zu sein. Wir sind nicht berufen, die Nervensägen des Herrn zu sein. Seine Betonköpfe, seine Elefanten im Porzellanladen. Wir sind Boten der Freude, Boten des Friedens. Und die Botschaft lautet nicht, das Ende der Welt ist nah, sondern das Reich Gottes ist nah. Das ist ein großer Unterschied. Es ist keine Drohung, sondern Ankündigung einer enormen Möglichkeit, die Eröffnung einer ganz neuen Wirklichkeit, einer unerhörten Heilung und Vervollständigung der Person und der Welt. Es ist wunderschön, was wir zu sagen haben. Wir leben in einer so unfriedlichen Welt. Wir sind Boten des Friedens. Wir leben in einer unfriedlichen Welt. Vielleicht war es auch nie anders. Krieg gab es schon immer. Und die Einschätzung, wie viele Menschen vom Krieg betroffen sind, ist ganz stark abhängig von demjenigen, der es beurteilt. Ich nehme ganz subjektiv wahr, weite Teile der Welt wähnten sich in den letzten Jahrzehnten so in einer Illusion, der Krieg sei vorbei. 1989 sprach der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, ihr kennt das vielleicht, vom Ende der Geschichte. 1989, Zusammenbruch der Sowjetunion. Fukuyama sagte, die Geschichte kommt an ihr Ende. Liberale Demokratien werden sich weltweit ausbreiten, Kriege werden Ausnahmen, das war's. Die Geschichte ist am Ende. Ja, die Geschichte ist am Ende. Aber ganz anders, als er gedacht hat, hat er öffentlich auch eingestanden, wir wissen, dass das nicht stimmt. Kriege erscheinen wieder machbarer. Mein Sohn hat damals, als er 5 war, gesagt, warum er das wusste, fand ich gruselig, aber er meinte, Papa, 70 Jahre kein Krieg in Deutschland, das kann doch nicht mehr lange so weitergehen. Mit 5 hat er abends geweint wegen sowas. Und jetzt habe ich gesagt, ach Quatsch, sieht gar nicht danach aus. Und jetzt denke ich, oh, ne? Gut. Daher der nachvollziehbare und doch schreckliche, furchtbare Satz des unseres Verteidigungsministers, Deutschland muss wieder kriegstüchtig werden. Das ist ein schrecklicher Satz, furchtbar und wahr. Und wahr. Es gibt eine Kriegslogik der Welt, der sich auch Christen nicht entziehen können. Wir hier in Borken, dem schönsten Flecken Westfalens, Schleim habe ich ja eingebaut. Ja. Wir ändern an der Weltpolitik nichts. Wir ändern da nichts in Borken. An den komplexen Knoten, zum Teil jahrhundertealter Unrechtsgeschichten, wir ändern gar nichts. Das enthebt uns aber nicht der Pflicht, als wandelnde Boten des Christus, überall dort, wo wir hinkommen, den Shalom Gottes auszurufen oder, ich gebe euch das Bild mal mit, förmlich auszudünsten. Mir hat in Studentenzeiten einmal eine junge Frau ziemlich engagiert attestiert, boah, du hast so eine ekelhafte religiöse Aura, das ist ja nicht auszuhalten. Du hast so eine ekelhaft religiöse Aura. Und ich weiß bis heute nicht, ob ich verletzt sein soll oder mich darüber freuen soll. Ich wünsche mir, dass wir eine Aura, der jetzt nichts Esoterisches, sondern einfach nur eine Ausstrahlung haben, in der sich Menschen angenommen fühlen. Wie wäre das, wenn Menschen in deiner Nähe spüren, ach, von dem droht mir keine Gefahr. Die ist harmlos. Harmlos heißt ja, harm ist Verletzung, harmlos. Von der droht mir keine Verletzung. Bei der kann ich atmen. Irgendwie ist das schön in ihrer Nähe. Wir sind berufen, den Menschen zu sein, in deren Gegenwart sie Ruhe finden, ein Ruheort, an dem sie nicht gehetzt werden, sich nicht in Acht nehmen müssen. Und Jesus fragt uns nicht, ob wir religiösen Erfolg haben wollen, ob wir weltverändernden Erfolg haben wollen, sondern ob wir ihm nachfolgen wollen. Und für Frieden, Versöhnung und Gerechtigkeit einstehen, dafür, dass man redet, verhandelt, Kompromisse schließt, den Shalom Gottes ausdünstet, wohin wir kommen. Das ist keine Handlungsoption für Christen. Da können wir nicht überlegen, ich überlege mir mal bei Gelegenheit, ob ich das so mache, sondern das ist uns vorgegeben. Das ist uns von Jesus gesetzt. Jesus sagt in der Bergpredigt, selig sind diese Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Glücklich zu preisen sind die, die Friedenstiften, in einer anderen Übersetzung, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Nein, wir werden nicht Kinder Gottes dadurch, dass wir Frieden stiften. Und wenn nicht, dann nicht, das ist klar. Sondern durch den Glauben, durch das Vertrauen. Aber es liegt in der Natur unseres Glaubens, dass wir für Frieden, für Verständigung, für Nachdenken, für Kompromiss einstehen. Das geht überhaupt nicht anders. Das hängt mit dem Geist zusammen, der in uns wirkt. Galater 5, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das sind die Früchte eures Geistes, ihr könnt gar nicht anders. Und wenn du in deiner Umgebung, auch gerne in der Lokalpolitik, dich dafür einsetzt, dass Lösungen gefunden werden, wie Gerechtigkeit geschieht, wenn du bekannt wirst dafür, dass Lästern irgendwie in deiner Nähe keinen Spaß macht. Wenn man das Thema wechselt, wenn über verschiedene Menschengruppen hergezogen wird, dann merkst du, ach, hier bin ich in meinem Auftrag. Und dann brauchst du Kraft und dann werden wir beten darum, dass wir diese Kraft haben, weiter treu zu sein. Darum beten wir ja auch unser Leben lang immer wieder, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist unser Gebet. Ich bin am Ende angekommen und ihr vielleicht auch. Ich schließe noch mit einem kleinen Gebet von Lindolfo Weingärtner. Und Lindolfo Weingärtner nimmt Bezug auf eine häufig überlesene Stelle aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 45. Da spricht Josef zu seinen Brüdern, die dann zurückkehren, um den Vater zu holen. Zankt nicht auf dem Wege. Das gebe ich euch auch mit hier. Zankt nicht auf dem Wege. Lindolfo Weingärtner betet, geht hin in Frieden, streitet nicht auf dem Wege, vergeudet nicht eure Kraft durch unfruchtbare Diskussionen, werft euer Herz voraus, wenn ihr zu den Menschen geht, atmet Frieden, seid Boten des Friedens Christi. Amen.